jetzt für mich als Führungskraft diese Leute prägen zu dürfen. Und ich weiß, den Impact aus meiner eigenen Erfahrung ist für mich eine ganz große Ehre und es macht auch riesig Spaß. Ohne jetzt den jungen Leuten zu nahe zu treten, die sind ja oft sehr grün, wenn sie frisch von der Uni kommen. Ja, wenn sie sich vorstellen, da versuche ich immer den Diamanten innen zu sehen und außen ist es schon noch ein bisschen grün angemalt. Und dann zu sehen, wie sich jemand entfaltet und die Power, die man innen gesehen hat, tatsächlich dann auf die Straße bringt und noch mehr und andere infiziert.
Herzlich willkommen bei In Control, dem Leadership-Podcast. Mein Name ist Thorsten Philipp.
Hallo und mein Name ist Peter Trage. Herzlich willkommen. Servus, Thorsten.
Peter, hey, grüß dich. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten, den Termin zu finden. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben.
Wir haben es geschafft und ich habe gehört, du kannst gleich mit einer wunderbaren Intro starten. Thorsten, gib Gas.
Das kann ich. Das ist ja so ein bisschen mein inoffizieller Titel hier, der Überleitungskönig. Und ich habe es vorher schon gesagt, ich habe lange gewartet, bis ich die Anekdote erzählen darf. Die Anekdote geht folgendermaßen. Wie einige von euch wissen, habe ich ja nach meinem Studium in Aachen an der RWTH auch eine Zeit lang als Assistent an einem der dortigen Lehrstühle gearbeitet. Das ist jetzt schon eine ganze Zeit her. Und die Zeiten damals waren etwas anders als heute. Professoren waren die unangefochtenen Herrscher über das Institut, über das Wissen. Unsere Aufgabe als Assistenten war es damals, zum einen zu forschen und zum anderen auch Lehrveranstaltungen zu halten. Und wir mussten damals neue Vorlesungsunterlagen erstellen. Und dann ging man regelmäßig zu seinem Institutsleiter und hat die Inhalte abgestimmt, ob das auch passte. Und ich erinnere mich an eins dieser Gespräche, wo ich mit einem Thema kam und sagte, Herr Professor, da kenne ich mich nicht aus. Und das Gebiet ist, ich habe versucht, das rauszufinden und irgendwie habe ich in der Literatur nichts gefunden. Und ich saß in diesem Büro, was von allen Seiten mit schwerem Holz vertäfelt war, wie das eben so war in den frühen 2000er Jahren. Das war noch so die gute alte Zeit. Und mein damaliger Professor schaute mich an und sagte, ja, das, Herr Philipp, das weiß ich auch nicht. Aber ich kenne jemanden, den können wir anrufen. Und dass mein Professor an der RWTH Aachen sagte, das weiß er nicht, das war für mich schon ganz schwierig zu verkraften. Mir war aber klar in dem Moment, okay, er kennt jemanden, das muss Gott gleich sein, den er anruft und der uns da hilft. Und dann wählte er die Nummer eines Kollegen in München, bei der Forschungsstelle Zahnrad und Getriebebau. Und er sagte, wenn die das nicht wissen, dann gibt es das nicht. Und das war für mich klar, okay, jetzt reden wir wirklich hier mit den Göttern dieses Themengebietes. Und wenn Aachen in München anruft, dann muss schon viel passieren. Also jeder, der sich in der Hochschullandschaft auskennt, weiß, da gibt es eine leidenschaftliche Konkurrenzsituation. Und ab dem Tag war mir klar, Forschungsstelle Zahnrad und Getriebebau in München, das ist offensichtlich was Wichtiges. Und das ist die Überleitung zu unserem heutigen Gast, denn der verantwortet heute diesen Laden. Die Zeiten haben sich geändert, der Ruf dieser Institution besteht immer noch. Und ich freue mich wahnsinnig, mit dem nicht nur über alte Zeiten, sondern vielleicht über das, was Sie heute machen und in Zukunft machen, ein bisschen zu plaudern. Herzlich willkommen, Carsten Stahl, Professor Carsten Stahl. Schön, dass du da bist.
Ja, ganz herzlichen Dank, Thorsten. Wirklich ein tolles Intro. Vielen Dank dafür, für die vielen Vorschusslorbeeren. Ja, das ist tatsächlich mein Thema, Zahnräder und Getriebe. Und ich bin super stolz und dankbar, dass ich hier sprechen darf. Nicht nur für die Zahnräder, für die Professoren, sondern auch ja, für so meinen Werdegang und was ich so mitgeben kann an Mitarbeitende, Studierende und Kollegen vielleicht.
Ja, wunderbar. Wir sind sehr gespannt. Hallo Carsten, wunderbar, dich hier dabei zu haben. Ich muss ja sagen, wir müssen uns ja vielleicht heute auch mal ganz kurz loben, Thorsten und ich, weil ich finde es unfassbar cool, wie vielseitig die Gäste sind, die wir bei uns haben. Wir haben gehabt vom Startup-Gründer zum Konzernlenker, wir haben Profisportler bei uns gehabt, wir haben den Gründer eines Sportteams als Gast gehabt, Thema soziale Arbeit, Netzwerk für Frauen in Führungspositionen, ne? Und heute dann Bildung, Universität. Und insofern meine ganz erste Frage, lieber Carsten, sei doch so lieb und stell dich einfach mal vor.
Ja, klar. Also ich bin Carsten Stahl, so Mitte 50, Mitte, Ende 50, verheiratet, habe zwei Kinder. Zum Werdegang, ich habe ganz normal Abitur gemacht. Bundeswehr war ja damals noch normal, Maschinenbaustudium hier an der TU München, wo ich auch heute bin. Anschließend promoviert an der FZG, ja, mein Lehrstuhl, und habe mich dort auch schon intensiv mit Zahnrädern und Antrieben beschäftigt. Und dann war ich 10 Jahre bei BMW in der Industrie nach der Promotion. Das war sicherlich sehr, sehr prägend für mich. Ich war an 3 Standorten im Unternehmen, also einmal in Dingolfingen, da hatte ich die Aufgabe, produktionsnah die Entwicklung zu leiten. Dann in Oxford im Fahrzeugwerk Mini, verantwortlich für Qualität, Fahrwerk und Antrieb. Und zuletzt war ich verantwortlich in München im FITZ für die Vorentwicklung und Forschung von Antriebs- und Fahrdynamiksystemen. Prägend in dem Sinne, BMW ist ein großes Unternehmen, ist prozessgetrieben, Hierarchie organisiert, die verschiedenen Standorte, also das hat mich sicherlich auch altersgeschuldet so stark geprägt, dass ich viele dieser Dinge, ohne dass ich groß drüber nachdenke, auch in die Uni mittrage und hier implementiere. Ja, 2011 habe ich den Ruf hier an die TU München angenommen und bin seitdem jetzt Leiter oder Inhaber des Lehrstuhls. Der Thorsten hat ihn ja so schön eingeleitet, FZG, Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebesysteme. Ja. Den Bau haben wir durch Systeme vor einigen Jahren, weil das auch dem Forschungsthema mehr entspricht, geändert. Heißt auch Lehrstuhl für Maschinenelemente. Also wir haben da mehrere Namen und mehrere Rollen, ist aber im Prinzip alles ganz ähnlich.
Ja, eine tolle Karriere. Was uns ja immer ganz brennend interessiert, speziell bei Karrieren, die mal so nach rechts und links abgebogen sind, also die nicht nur im Großkonzern stattfanden, ist immer die Frage, wie viel davon hast du eigentlich geplant und wie viel hat sich ergeben? Also ich bin mir ziemlich sicher, BMW hätte genug Verwendung für dich gehabt. Ingenieure, gute Ingenieure, Promovierte schaffen es da ganz gerne auch mal bis in den Vorstand. Wie hat sich das ergeben? Auch innerhalb BMWs und dann natürlich auch zur Hochschule wieder zurück?
Also geplant war das nicht von Anfang an. Ich bin in die Industrie gegangen mit wehenden Fahnen und wollte dort aktiv sein und habe das auch mit BMW, einen tollen Arbeitgeber, gehabt, da auch meine PS toll auf die Straße gebracht. Bis irgendwann mal, es gab 2 Ereignisse. Einmal habe ich eine Auszeichnung bekommen vom VDI. Da hat mich mein damaliger Mentor und Werkleiter, der Dr. Andreas Wendt, gefragt, so, wäre das nicht was für Sie, so Karriere an der Universität, akademischer Laufweg. Da habe ich überhaupt nicht verstanden, was er von mir will. Also das war zu weit weg. Das war im dritten Industriejahr bei mir praktisch. Und dann war ich in Oxford und Professor Höhn hat mich irgendwann mal angerufen und hat gesagt, ja, in 2 Jahren geht er in Rente und ob ich schon wüsste, wie es bei mir weitergeht. Und er hat das so durch die Blume formuliert, er könnte sich das ganz gut vorstellen, dass ich mich da bewerbe und meinen Hut in den Ring werf. Da war ich erstmal auch total baff, weil das einfach nicht in meinem Spektrum lag. Hab ein bisschen drüber nachgedacht, habe meinen damaligen Chef, den Oliver Zipse, auch informiert. Und er fand es auch gleich super. Und eigentlich fanden es alle super. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist super. Ja, das probiere ich jetzt mal. Und das ist ja unplanbar. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einer Bewerbung, sind ja über 40 Bewerbungen und alles, ja, doch nennenswerte Kandidaten, dass man es tatsächlich schafft, ist ja überschaubar klein. Aber trotzdem, als ich Feuer gefangen habe, habe ich gewusst, das ist jetzt mein Ding. Jetzt will ich es tun. Es war 2008. Ja, erst da war mir klar, dass ich Professor werden will. Und da wollte ich es aber auch richtig.
Cool, spannend. Wir stellen ja diese Frage nicht zum ersten Mal und wir kriegen wir haben noch nie die Antwort bekommen. Ich habe das genau so geplant. Ich habe mir das vor 10 Jahren vorgenommen und jetzt sitze ich da, wo ich sitzen will. Sondern es ist im Wesentlichen ein, mir haben sich Türen geöffnet, ich habe Chancen gesehen und habe dann einfach auch zugegriffen. Und ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr spannendes Learning auch für viele Richtung der Karriere. Carsten, wir machen ja aber einen Leadership-Podcast. Und beim Leadership geht es ja, und das predigen ja der Thorsten und ich immer darum, was kann ich als Unternehmen, was kann ich als Unternehmer tun, um erfolgreich zu sein, um Ziele zu erreichen. Das heißt, es geht um Strategie, es geht um die Organisation und es geht eben auch ganz speziell um die Kultur im Unternehmen. Und aus meiner Sicht geht es auch darum, eine Vision eines Unternehmers umzusetzen. Ich möchte ja meine Vision auch erreichen. Und so eine klare Vision, eine klare Strategie, klare Ziele sind ja für Führungskräfte, für Mitarbeiter auch sehr wichtig. Jetzt wäre meine Frage an dich, wie ist es bei dir im Institut? Welche Vision hast du, beziehungsweise welche Vision gibst du deinen Mitarbeitern mit?
Ja, ist super spannend und auch tatsächlich ziemlich speziell als Ordinarius an so einer Uni. Das war ein bisschen Kulturschock, als ich von BMW an die Uni gekommen bin. Bei BMW wird man natürlich in den Führungskräfteseminaren und in den Veranstaltungen immer wieder in eine bestimmte Richtung gelenkt. Der Vorstand bestimmt, wie die Kultur ab jetzt aussieht und rollt das aus auf die Führungskräfte, die das dann inhalieren und übernehmen und an ihre Mitarbeiter weitergeben. Als ich hier an der Uni aufgeschlagen bin, war plötzlich in dieser Pyramide ich da oben die kleine Spitze. Das heißt, wenn ich keine Kultur vorgebe, dann macht das niemand. Und umgekehrt, alles, was ich vorlebe, wird kopiert und das ist die Kultur. Das heißt, der Impact ist viel größer. Man kann im Prinzip die Kultur bestimmen, wie man will. Das ist eine tolle und wichtige Erkenntnis auch gewesen, die ich erst lernen musste. Wichtig war bei BMW und ist an der Uni für mich, dass ich eine Kultur um mich herum habe, mit der ich mich wohlfühle. Vielleicht kleiner Seiteneinschub bei BMW. Ich komme jetzt in ein Alter, wo bei BMW ist es immer das geflügelte Wort, so ab 58 hast du schon unterschrieben, wo meine Altersgleichen alle schon unterschrieben haben und es kaum erwarten können, endlich in die Freizeitphase zu gehen. Finde ich sehr schade. Das ist das sogenannte Work-Life-Balance, dass man sagt, jetzt mache ich mal live, ich habe genug Work gemacht. Das ist bei mir jetzt anders und ich will auch die Kultur in der Richtung anders prägen, dass man das, was man tut, gerne tut und es eher schade findet, dass es irgendwann vorbei sein muss. Also solange es mir gesundheitlich gut geht, kann ich mir gar nicht vorstellen, aufzuhören und überlege mir eher, wie ich länger machen kann und nicht, wie ich früher aufhören kann. Also das so als Rahmenbedingung. Und das will ich versuchen, natürlich auch Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen als Vision mitzugeben, dass man nicht auf etwas hinarbeitet. Also ich sage immer, wenn wir im Gespräch sind, nicht der nächste Schritt ist entscheidend, sondern der übernächste. Wo will man hin? Man promoviert nicht, weil man promovieren will, sondern man promoviert, weil man mit der Promotion als Enabler etwas tun will. Und dann ist es wichtig, dass dieser Weg dorthin, dass der Spaß macht, dass der richtig ist. Und das betrifft das Thema Arbeitsumfeld. Also man sollte nicht in einem Arbeitsumfeld arbiten, wo alles stimmt, bis auf die Infrastruktur und die Leute und die Kultur und die Kollegen. Also das muss ganzheitlich passen. Da muss man sich identifizieren können. Wenn ich die Zeit bekomme, erzähle ich kleine Geschichte, die ich immer Mitarbeitenden erzähle. Ich
wahrscheinlich
schon immer damit. Aber ich finde sie so schön passend. Also man könnte es mit einem Marathon vergleichen oder auch mit einem Kilimandscharo. Aufstieg. Also Promovierende, wenn sie beginnen, entscheiden sich dafür, auf den Kilimandscharo zu steigen mit einem Team. Das heißt, die wollen oben auf dem Gipfel stehen, das ist die Dissertation. Aber man macht das nicht, um nur auf dem Gipfel zu stehen, sondern der Weg ist entscheidend. Und der kann Spaß machen, da gibt es schöne Bilder bei schönem Wetter und alles ist gut. Es gibt aber auch mal unangenehme Wettersituationen oder einem geht die Kraft aus, da muss vielleicht jemand anders mal unter die Arme greifen, man muss sich unter die Arme greifen lassen. Man lernt sich dabei kennen, bin ich eher ein Starker oder bin ich eher einer, der auf Hilfe angewiesen ist? Kann ich Führung übernehmen? Kann ich schauen, wo es hingeht und die anderen motivieren und begeistern? Und wenn man das bewusst erlebt, die Zeit während der Promotion oder auch dann in beliebigen anderen Stationen in seinem Leben, glaube ich, dann nimmt man überall was Positives mit. Man jagt nicht irgendeinem Wunsch hinterher, den man erreichen möchte, sondern man inhaliert und genießt den Moment, wo man gerade ist, den Aufstieg auf den Kilimandscharo und freut sich, dass man irgendwann oben steht. Aber mal wenn das Wetter nicht erlaubt und man muss absteigen, ohne dass man am Gipfel war, dann war es trotzdem schön bis dahin. Mhm. Ich glaube, wenn man dann am Boden zerstört wäre, wenn es das Wetter nicht erlaubt hat, dass man auf den Gipfel kommt, dann hätte man es besser mal nicht gewagt, es zu tun. Ja. Also das ist so mein Credo. Spaß haben bei der Sache und weit vorausschauen und den Anspruch an sich und das Umfeld, dass es passt.
Ja, weit vorausschauen, Spaß am Weg zum Ziel. Und aber auch wissen, wenn ich das Ziel erreicht habe, wie geht es dann weiter? Quasi jetzt stehe ich am Kilimandscharo, was mache ich als nächstes? Das erleben wir ja auch sehr oft, dass wenn quasi zu kurzfristig gedacht, jetzt habe ich das Ziel erreicht, egal ob jetzt der Sportler oder eben auch Unternehmen, okay, und wie geht es jetzt weiter?
Das sollte man, und das frage ich auch regelmäßig in Review-Runden, es gibt ja theoretisch die Möglichkeit, die akademische Laufbahn, da haben wir ja drüber gesprochen, wie unvorhersehbar das ist, aber die kann man anstreben. Die meisten hier bei uns an der FCG, wir sind ja ein sehr, sehr praxisorientierter Lehrstuhl, wenn wir an Zahnrädern und Antrieben forschen. Die meisten wollen irgendwo in die Industrie, von denen die meisten wollen irgendwo zu einem großen Unternehmen in die Linie rein. Und da müssen sie einfach ausgestattet werden mit Wissen, mit Kompetenzen, mit Kultur, mit Einfühlungsvermögen, mit Erwartungen. Und wenn sie das haben, dann stehen sie da oben nicht orientierungslos rum, sondern haben schon mal eine Ahnung, wo der nächste Gipfel ist.
Ja, ich finde es ganz beeindruckend, wie häufig uns jetzt so auch schon der Berg als Element auch von Führung, von Vision über den Weg läuft. Also du hast das gerade total cool beschrieben. Und wir hatten vor ein paar Wochen den Michael Otter, Leiter der Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer in Österreich, da. Der hat auch den Berg und das Bild eines Bergsteigers benutzt, um seine Vision zu vermitteln. Und auch wir in der Firma verwenden häufig auch den Berg und vor allen Dingen den Weg auf den Gipfel als Bild, um zu sagen, naja, wir gehen den halt gemeinsam und mal hat man gutes Wetter, mal hat man auch schlechtes Wetter und dann muss man vielleicht auch einen anderen Weg nehmen. Eignet sich offensichtlich ganz gut dafür. Und ich habe eine Sache gerade in dem Moment verstanden, die so ein bisschen einleitend ist zu meiner nächsten Frage. Du hast über die Vision gesprochen, über das, was du deinen Mitarbeitern mitgeben möchtest. Mach das, was ihr tut, mit Spaß. Ne? Also nicht 50 Jahre arbeiten und danach live haben, sondern idealerweise das miteinander verbinden. Und diese Vision, die wirkt bei euch ja weit über euer Institut hinaus. Denn die Leute verlassen das ja wieder. Und das ist ja Teil des Konzeptes deiner Mitarbeiter. Ganz, ganz wenige bleiben ja am Institut. So viele feste Stellen habt ihr ja gar nicht. Das heißt, eure Aufgabe ist ja, Leute, junge Menschen, ein Stück ihres Weges zu begleiten. Und der Hebel ist natürlich gewaltig. Also du kannst die Vision in deinem eigenen Unternehmen am Lehrstuhl prägen, aber das prägt ja darüber hinaus. Das prägt dann ja automatisch auch die Unternehmen, in denen dann diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter landen. Und da geht eigentlich so ein bisschen meine Frage hin, wie ist es denn eigentlich, wenn ich in einem Umfeld unterwegs bin, wo ich weiß, ich bilde Leute aus, aber ich weiß in dem Zeitpunkt, wo er bei mir anfängt, schon, wann er aufhört. Und ich habe gar nicht die Chance, ein Team aufzubauen, was mich über viele Jahre, Jahrzehnte begleitet, sondern ich also ich hätte jetzt fast gesagt, ich schleuse die durch, aber das klingt natürlich ein bisschen böse. Aber sie sind, also der Zeithorizont ist ja vorgegeben für die allermeisten. Wie funktioniert das? Wie funktioniert auch Führung da? Was ist vielleicht da auch anders, als man das als Führungskraft in einem Industrieunternehmen macht?
Also es ist total anders, total toll, muss ich sagen. Ja, man könnte einen negativen Aspekt drin suchen, aber ich finde ihn nicht. Ich könnte jetzt anfangen mit dem Bergführer, der ja auch nur die Leute von unten nach oben führt und dann sind sie wieder weg. Aber ich glaube, hier passt jetzt der Berg nicht ganz so gut. Also bei uns dauert so eine Promotion 5 bis 6 Jahre, also relativ lang. Ich sehe es als sehr vorteilhaft, dass ich selber an diesem Institut promoviert habe, dass ich selber weiß, wie ich jetzt, ist ja schon ein paar Jahre her meine Promotion, immer noch geprägt bin von bestimmten Ereignissen, von bestimmten kulturellen Zusammenhängen, von Ups and Downs, die ich erlebt habe als Assistent. Und kann mich, ich bilde es mir auf jeden Fall ein, reinversetzen. Ja, wie man Situationen angenehm, unangenehm, lehrreich oder auch mal genießend gestalten kann. Und das versuche ich auf jeden Fall auch zu mischen, ja, dass einerseits natürlich ein Anspruch ist, dass ja, es muss auch mal harte Zeiten geben, wo man mal wirklich die Zähne zusammenbeißt und würde lieber was anderes tun und muss jetzt aber und das muss fertig werden und jetzt kommt oben noch was drauf und ich bin eh total am Ende und jetzt kommt der Stahl daher und will noch was von mir. Auch das muss es mal geben. Dann muss es aber auch wieder Dinge geben, die ja, wo man genießt, wo man vielleicht auch einen Erfolg feiert oder einfach nur die Gesellschaft auch genießt und auch Freundschaften schmiedet. Also das Besondere an einer Promotion, und das ist jetzt gar nicht FZG, das ist ein Institut an einer Universität, wahrscheinlich hauptsächlich im deutschsprachigen Umfeld, dass man sehr homogene Mitarbeitende hat, sind alles Hochleister, bei mir sind es alles Maschinenbauer und Maschinenbauerinnen, sind alle, die mehr wollen, die promovieren wollen, die haben also schon, sie sind durchgesiebt. Ja? Das ist eine ganz kleine Gruppe von Eigenschaften, die hier zusammenkommen. Die wissen, dass sie, wie viel sie verdienen. Die wissen, dass sie nicht mehr oder weniger verdienen können. Die wissen, dass sie keinen langweiligen Job kriegen, wenn ich das mal vorsichtig ausdrücke. Und damit hat man schon mal eine eingeschweißte Community. Und jetzt für mich als Führungskraft diese Leute prägen zu dürfen. Und ich weiß den Impact aus meiner eigenen Erfahrung, ist für mich eine ganz große Ehre und es macht auch riesig Spaß, ohne jetzt den jungen Leuten zu nahe zu treten. Die sind ja oft sehr grün, wenn sie frisch von der Uni kommen, ja, wenn sie sich vorstellen, da versuche ich immer den Diamanten innen zu sehen und außen ist es schon noch ein bisschen grün angemalt. Und dann zu sehen, wie sich jemand entfaltet und die Power, die man innen gesehen hat, tatsächlich dann auf die Straße bringt und noch mehr und andere infiziert. Manche nicht, ist auch ganz klar. Also bei manchen täuscht man sich auch. Da lerne ich auch immer wieder dazu. Das muss aber so eine Einheit, so ein Lehrstuhl auch aushalten, dass da manche dabei sind, die vielleicht sich nicht so entwickeln und die vielleicht an ihre Grenzen stoßen, vielleicht Unterstützung brauchen. Ich sage dann immer beim Kilimandscharo, da muss halt jemand einen Rucksack für jemanden mittragen. Das ist für den anstrengend. Aber wenn er weiß, dass er damit belegt, dass er mehr Power hat als die anderen, dann kann das auch wieder Spaß machen. Das heißt, es gibt auch welche, die jetzt nicht explodieren vor Power-Entfaltung. Aber bei den anderen ist es umso schöner zu sehen, wenn sie dann auch Flüge werden und den Lehrstuhl verlassen. Wir haben über einen Alumni-Verein immer wieder auch Zusammenkünfte, wo wir uns treffen und wo ich sehen kann, wie sie sich entwickeln da draußen. Das ist super. Ja, das macht riesig Spaß, wenn dann jemand Gruppenleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter und mehr wird.
Oh, da waren jetzt extrem viele spannende Sachen dabei. Ich greife jetzt die eingeschweißte Community, hast du das, glaube ich, genannt, noch einmal auf, weil mich würde es wirklich interessieren mit deinem Hintergrund. Du hast in der Industrie Karriere gemacht, jetzt im Universitätsumfeld. Unser allererster Gast im Podcast war der Mario Brunner. Der hat das Thema Leadership, das ja erfolgsorientiert sein muss, quasi die Kultur verglichen mit einer Fußballmannschaft. nicht die Mannschaft mit den allerbesten Einzelspielern ist am erfolgreichsten, sondern die Mannschaft, in der die Spieler am besten zusammenspielen, zusammenarbeiten, macht für mich jetzt im Unternehmen natürlich absolut Sinn. Jetzt würde mich das interessieren, wie ist das bei dir im Institut? Inwieweit hängt der Forschungserfolg von Leadership ab? Oder geht es im Wesentlichen darum, die besten Köpfe zu haben? Inwieweit spielt da Leadership, Kultur, Zusammenarbeit eine Rolle?
Also die besten Köpfe sind ein Hygienefaktor. Das muss sein. Da steckt auch viel Arbeit drin und Vorbereitung, dass man tatsächlich auswählen darf aus Bewerbern, dass man Bewerber bekommt, Bewerberinnen, Bewerber, die wirklich die besten Köpfe darstellen im Bereich der Antriebstechnik. Da haben wir über Trainee-Programme viele Hiwis, also Hilfswissenschaftler, über die Studienarbeiten fixen wir die schon so ein bisschen an, dass wer Feuer fängt, wer empfänglich ist für Antriebstechnik, dass wir da auf jeden Fall Interesse hervorrufen, dass die sich bewerben wollen, dass wir also wirklich kluge Köpfe bei uns haben. So, und der Rest ist jetzt, wie formt man sie? Was gibt man ihnen an Möglichkeiten, an Zielen, an Anspruch, an Maßstab? Ich glaube, der Maßstab ist auch ganz wichtig. Wenn der Maßstab hochwandert in einem Unternehmen, in einer Gruppe, in einem Lehrstuhl, dann werden alle mit hochgezogen und umgekehrt. Ja, wenn einer einen Preis gewinnt, dann denken sich die anderen, das kann ich auch. Ja, und wenn man eh nie einen Preis gewinnt oder nie zu den Besten gehört und wenn die Anträge immer abgelehnt werden von uns, dann zieht das alle runter. Also das ist schon so ein Community-Ding, dass der Erfolg ansteckend ist. Und das sehe ich als eine ganz wichtige, eine der wichtigen Aufgaben von mir, diese Erfolgskultur, Hochleistungserfolgskultur in ein angenehmes Umfeld zu packen, ja, dass es Spaß macht. Jetzt läuft ja gerade Olympia, dass es Spaß macht, Medaillen einzusacken, ja. Und wenn der das kann, dann kann ich das auch, dann kann ich noch ein bisschen schneller. Also das ist sicher ein Thema. Dazu gehört aber natürlich auch für mich ganz wichtig eine Mittelbauschicht. Also wir haben bei uns Abteilungsleiter, denen ich auch volle disziplinarische und fachliche Führungskompetenz delegiert habe. Das heißt, das sind dann Mitarbeitende, die für die Abteilungsleiter auch arbeiten, Urlaub, Arbeitszeiten, Inhalte abstimmen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man eine Struktur hat, eine Organisationsstruktur, die transparent ist und wo man nicht querschießt. Also gibt es ja öfters Mittelbau, aber der Chef ist dann doch der Chef und wenn der Abteilungsleiter sagt Hü und der Ordinarius sagt Hot, dann kann man da viel kaputt machen. Und deshalb habe ich versucht, da eine Linienhierarchie, wie es auch bei BMW, einem Unternehmen wie BMW, wie ich es positiv erlebt habe, einzubauen und muss sagen, mit viel Erfolg. Also das war neu am Anfang, als ich das umgesetzt hatte. Und das ist für die Mitarbeitenden gut, weil sie wissen, mein Chef ist nicht nur in bestimmten Bereichen mein Chef, sondern das ist mein Chef. Ja, der stärkt mir den Rücken, der klopft mir auch auf die Finger. Und alles, was Dissertation ist, ist mit mir persönlich, weil ich bin der Doktorvater. Und der Chef von den Abteilungsleitern bin ich auch. Das heißt, damit muss ich die Kultur vorgeben. Und in diesem Dreieck, Spannungsdreieck, denke ich, kann man die Kultur ganz gut vorleben, vorgeben, korrigieren. Gelingt mal sehr gut, nicht immer.
So, jetzt ist genau das passiert, was ich erhofft und gleichzeitig befürchtet habe, dass wir hier 1000 Anknüpfungspunkte hätten und mal wieder mit unserem Zeitrahmen nicht auskommen. Ich fand da jetzt so vieles cool. Ich würde einfach gerne nochmal mein Feedback dazu geben. was ich super cool finde, ist, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, wenn der Anspruch hoch ist und wenn ich Exzellenz fördere, dann zieht das eigentlich alle hoch. Und wir hatten vor ein paar Wochen auch den Andi Kolb hier im Podcast. Und ich glaube, die Folge haben wir veröffentlicht, Peter, unter dem Titel Mittelmaß ist keine Option. Und das ist im Sport halt einfach so wahnsinnig plakativ. Also kein Mensch interessiert sich für den 10. Platz in einem Skirennen. Da geht's nur um Stockerl. Und in Unternehmen erleben wir es halt häufig, dass Mittelmaß in irgendeiner Form geduldet wird. Und wenn man an der Universität anfängt, das gleich einzuimpfen, dass Mittelmaß wirklich keine Option ist, sondern dass unser Job ist, nach Exzellenz zu streben und dann auch weiß, naja, wenn ich das durchziehe, dann orientiert sich die gesamte Organisation nach oben und sie soll sich bitte nach oben orientieren und nicht nach unten. Also das ist das, was es für High Performance braucht und wo sich hoffentlich bitte jeder Unternehmer, jede Unternehmerin da draußen eine Scheibe abschneiden muss. Und dann hast du gesagt, du darfst deine Führungskräfte nicht torpedieren. Also du hast es etwas anders beschrieben, aber genau gesagt, hey, ich muss denen absolut freie Hand lassen in deren Entscheidungen, weil sonst kollabiert mir das ganze System. Und doch das ist ja was wir häufig erleben, dass sich dann der Chef doch nochmal einmischt. Und da passiert natürlich in dem Moment das, dass meine Führungskraft völlig blank dasteht und im Grunde genommen all ihre Reputation verliert, weil der Mitarbeiter das sehr genau versteht. Aha, der entscheidet gar nicht. Der hat gar nicht die Entscheidungskompetenz. Und für jedes Unternehmen finde ich ein super, super wichtiges Learning. Und habe ich in meiner Karriere auch schon häufig erlebt, dass das einfach nicht funktioniert, nicht gelebt wird und mit ganz, ganz fatalen Auswirkungen. Was du auch ganz kurz mal angesprochen hast, und das ist schon auch so einer der Hintergründe, weswegen wir dich eingeladen haben. Also da gibt es viele, ne? Wir wussten, da kommt jemand, der überzeugt durch Visionen und der möchte auf gut Deutsch was reißen am Lehrstuhl in der Industrie. Der lehnt sich sicherlich nicht zurück. Aber spannend ist für uns eben auch den Unterschied mal aus erster Hand zu erfahren, wie funktioniert es denn wirklich ganz konkret in einem Laden wie BMW und dann verglichen an der Uni TU München FZG. Welche No-Gos gibt es in dem einen Laden? Also was geht bei BMW, was an der Uni niemals geht? Immer so mit Blick auf Führung. Und was geht an der Uni, wo du sagst, das hätte ich mir bei BMW niemals erlauben können, das hätte in dem Laden nicht funktioniert? Wo sind die ganz großen Unterschiede, wenn ich mir Führung vorstelle? Und ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch meine Erfahrungen mit BMW in allen möglichen Richtungen und habe den Laden aus vielen Blickwinkeln kennengelernt. Aber jetzt mal aus erster Hand, wo sind die großen Unterschiede?
Also jetzt so auf die Schnelle. BMW ist natürlich profitgetrieben. Das heißt, am Ende steht hinter jeder Entscheidung ein Business Case, der den Zeiger in die eine oder andere Richtung entscheiden lässt. Wenn man mehr Mitarbeiter braucht für ein Thema, wenn man eine tolle Idee hat, die man umsetzen will, wenn man andere Methoden anwenden will, wird immer monetär gerechnet. Und das ist ja durchdekliniert. Da rechnen auch die Führungskräfte dann mit ihren Tantiemen selbst, ob das lukrativ und interessant ist und oder für das Unternehmen. Das prägt eigentlich das Zusammensein sehr, sehr stark. Es geht immer nur um Geld. Ist ja auch verständlich, klar. Ein Unternehmen hat den Zweck, Geld zu verdienen. Wenn man jetzt in die Uni schaut, was hat eigentlich die Uni für einen Zweck? Mein Haushalt hier am Lehrstuhl, der soll im Mittel eine schwarze Null sein. Ich kann keinen Gewinn machen. Ich kann auch, darf auch keinen Verlust machen. Das heißt, wenn irgendwo Geld übrig wäre, dann kaufen wir uns schöne neue Prüfstände oder Ausstattung oder neuen Computer oder legen mal einen neuen Teppich irgendwo oder weißeln die Wände. Und wenn das Geld knapp ist, müssen halt die Mitarbeitenden mit älteren Computern arbeiten. Und ja, also das ist unsere Stellschraube. Wir können also nicht Profit machen. Es geht also am Ende bei uns nur darum, auszubilden. Die Mitarbeitenden in ihrer Dissertation, Promotion und mündend in der Dissertation. Und die Hauptaufgabe an der Uni sind natürlich die Studierenden in noch viel größerer Zahl. Und das verändert alles. Dazwischen steht, wenn du jetzt gefragt hast, wie äußert sich das, wie fühlt sich das an, die Zeiterfassung. Ganz wichtiges Thema. Bei BMW fragt man schnell, warum soll ich denn das jetzt machen? Ja, die Tarifkräfte, die stempeln, sagen, okay, mache ich gern. Klar, kriegen ja pro Stunde. Dann kann ich aber das nicht machen. Und die Außertarif sagen dann, oh, warum sollte ich das jetzt machen? Eigentlich habe ich meine 40 Stunden voll. Und das ist anders an der Uni. Da geht es tatsächlich darum, einen Sinn zu geben, jemanden anzuzünden. Und da erlebe ich heute noch regelmäßig total positive Überraschungen, wenn jemand Feuer gefangen hat an einem Thema. Und wir haben so viele verschiedene Themen. Wenn wir einen Girls Day haben, der gar nichts mit der Arbeit zu tun hat, ja, der einen nicht weiterbringt in der Promotion oder irgendeinen Benefit für den Lehrstuhl unmittelbar hat, aber der einfach total cool ist, der vielleicht zwei, drei Assistenten total Spaß macht, dann hängen die sich da rein und dann machen die das am Wochenende und abends und da geht immer noch was. Und die gleichen können auch zusätzlich noch, wenn jemand, jetzt hat man letztens einen Abschied oder einen runden Geburtstag hat, beim Chor mitsingen oder eine Aufführung machen oder was anderes organisieren. Das heißt, die Belastbarkeit und für die Hochperformer, die Überlastbarkeit ist extrem hoch. Das, so viel Power kitzelt man in einem großen Unternehmen in der Regel nicht aus seinen Mitarbeitern. Das geht nur intrinsisch, weil wir können ja nicht Geld geben oder eine Beförderung oder so. Das geht ja nur bei ganz wenigen über Teamleiter, Abteilungsleiter. Also bei uns ist es tatsächlich einfach nur, mach es, du lernst was, du lernst dich selber kennen, du tust was Gutes, du gehst abends nach Hause und hast das Gefühl, was für ein cooler Tag heute. Mhm. Und wer das mitnimmt, da kann man ja abhängig davon werden, von Erfolg. Und das gelingt an der Uni sicherlich viel leichter als in einem Unternehmen. Es hat auch was mit dem Alter zu tun. Die sind halt jetzt hier alle in einem Alter, wo sie auch hochentzündlich sind. Mit 59, glaube ich, gelingt es weniger, einen Sachbearbeiter aus dem Stuhl zu locken und hier Projekte zu schieben. Das ist das Glück der Uni und die Herausforderung der großen Firmen. Ja.
Aber ich glaube, da kann auch die große Firma, die Industrie, sehr viel von der Uni lernen. Weil klar, das Ziel des Unternehmens ist es, Umsatz zu machen, Gewinn zu machen, erfolgreich zu sein, monetär erfolgreich. Die Frage ist, wie schaut der Weg dorthin aus? Und im Idealfall habe ich ja auch im Unternehmen Mitarbeiter, die einen Sinn in ihrer Aufgabe, in ihrer Arbeit sehen, entsprechend Spaß dran haben und dann gewillt sind, die extra Meile zu gehen. Da war für mich zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel. Du hast gesagt, Kompetenz und Verantwortung an deine Führungskräfte, an deine Mitarbeitenden zu delegieren, die dann wiederum ihre Studenten, ihre Mitarbeiter loben und zum Teil auch einmal auf die Finger klopfen. Und das war für mich auch schon ein sehr gutes Bild hinsichtlich Leadership-Qualität. Ein vertrauensvoller Umgang, in dem ich ja, die Wahrheit sagen kann, sowohl positiv als auch negativ. Jetzt würde mich interessieren, hinsichtlich Leadership-Stil, wie würdest du denn dich da beschreiben? Wie ist Professor Carsten Stahl als Führungskraft ganz konkret?
Also es ist eine ganz spannende Frage und ich habe mich selber erst kennengelernt, muss ich gestehen, bei Führungsseminaren bei BMW, ja, wo auch Feedback gegeben worden ist. Ich habe mich immer für sehr, sehr leger und sehr locker gehalten, als ich bei BMW angefangen habe. Und habe das Feedback bekommen, dass ich sehr strikt und sehr streng wirke. Und habe mich dadurch erst einpendeln können, wo ich sein will. Und für mich ist die Mitte Authentizität. Also ich möchte genauso sein, wie ich selber im Gleichgewicht stehe. Also ich möchte mich auf keinen Fall in Richtung zu streng oder zu locker verbiegen, weil das unangenehm ist, weil das einfach keinen Spaß macht. Ich möchte konsequent sein, was manchmal anstrengend ist, weil es ist manchmal so viel einfacher, einfach zu schlucken und zu sagen, ach komm, lass doch. Also ich bemühe mich auf jeden Fall sehr, nicht die Schwelle höher und höher zu setzen, ab wann ich eingreife und was zu sagen. Also ich versuche, Feedback zu geben. Manchmal erlebe ich jetzt auch, dass nicht jeder das einwandfrei verträgt. Hoffe ich, dass es dann trotzdem am Ende vielleicht, wenn das mal verdaut ist, nach einer Weile, wenn es jetzt nicht nur positives Feedback ist, nach einer Weile konstruktiv und vielleicht auch vorbereitend positiv empfunden wurde. Habe ich einige Beispiele, die jetzt hier zu weit führen, die sagen, so nach 3-4 Jahren in der Industrie, jetzt habe ich verstanden, was inzwischen du, früher haben sie gesagt, was sie gemeint haben, und es war gut. Also manchmal knirscht es auch ein bisschen. Ich glaube, das ist wichtig und das kann auch Spaß machen. Also so komisch das klingt, also mal so ein bisschen klar sein und sagen, okay, da ist die Grenze und das war jetzt darüber. Ja, so können wir das nicht machen. Kann auch für alle Beteiligten eine angenehme Situation sein, zu wissen, okay, da gibt's eine Bande. Ich habe wahnsinnig viel Freiheit, aber ich bin nicht im luftleeren Raum, sondern wenn ich es nicht selber merke, wenn ich an der Bande aneck, dann kriege ich auch mal einen Schubs und dann wird mir das aufgezeigt. Also das versuche ich. Und was mir sehr wichtig ist, nicht zu spielen, sondern alles echt zu machen, dass man mir auch vertrauen kann. Also ich möchte niemanden etwas, also ich möchte nicht entfernt sein, ich will aber auch nicht jetzt Kumpel sein, aber Vertrauensperson sein. Wenn jemand Hilfe sucht, dass ich auch gesucht werde, auch wenn ich der Vorgesetzte bin. Der ist vielleicht so in knappen Worten gefasst.
Ja, ich glaube, Vertrauensperson ist ja speziell auch in deiner Rolle wichtig. Es sind immer noch junge Menschen, die ja am Anfang so ihres Weges stehen, vielleicht noch nicht in jeder Beziehung völlig klar sehen. Und also zumindest die Möglichkeit zu haben, eine weitere Vertrauensperson in ihrem Leben zu haben, um Dinge zu diskutieren, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element. Und an alle Mitarbeitenden da draußen, die jetzt vielleicht zuhören, also wenn der Carsten Stahl mit seinem Feedback mal sehr direkt war, er will euch nur Gutes, hat er gerade gesagt.
Auch wenn es mir dann so rausrutscht, ja.
Nee, ist aber, ich glaube, dass das wichtig ist. Also Unternehmen neigen häufig zu so einer falschen Harmoniesucht. Und ich glaube, Peter und ich, wir erkennen uns darin auch wieder. Und ich selber mag ganz gerne auch ein harmonisches Umfeld haben. Aber es ist halt eben auch unser Job, für Klarheit zu sorgen und dann auch manchmal den Konflikt zu akzeptieren, ihn vielleicht nicht zwingend zu suchen. Aber Reibung erzeugt halt doch häufig Klarheit, was will ich selber, wo sind die Grenzen? Manchmal sind die Grenzen auch gar nicht so klar zu Anfang und die müssen dann vielleicht auch erst so ein bisschen ausgefochten werden. Und ich denke, da sollte man sich auch nicht verscheuen. Das tut für den Moment weh, aber es sorgt halt einfach für einen selber, fürs gesamte Unternehmen, für sehr viel Klarheit. Und ich glaube, dass das langfristig wichtig ist.
Ja. Klarheit vor Harmonie, glaube ich, schon öfter gesagt.
Hatten wir auch schon mal.
Lieblingsspruch auch von mir als Berater. Und ich habe selbst so ein gewisses Harmoniebedürfnis und habe schon sehr viele Workshops mit Firmen moderieren dürfen, wo ich es mittlerweile ganz offen gesagt genieße, wenn es mal ein bisschen kracht. Weil ich sage, es ist wichtig, dass der Konflikt jetzt draufkommt, weil er brodelt offensichtlich und jetzt ist ein guter Moment. Und sprechen wir mal die Dinge wirklich, sprechen wir sie mal aus. Insofern finde ich den Ansatz gut. Mhm.
Carsten, du hast gerade so ein bisschen beschrieben, wie du dich selbst wahrgenommen hast oder kennengelernt hast als Führungskraft. Und das ist ja auch ein bisschen das, was wir mit In Control versuchen, dass wir Erfahrungen weitergeben möchten. Worüber wir regelmäßig stolpern, ist, dass es häufig in Karrieren, speziell rund um das Thema Leadership, so ein, zwei Momente gibt, wo man selbst erkennt, ab dem Zeitpunkt habe ich was kapiert und ab da war es anders. Hat es das bei dir gegeben? Gibt es so einschneidende Erlebnisse oder Erkenntnisse, wo du sagst, okay, da ab dem Moment hat sich wirklich was geändert, weil ich so viel über mich oder über ein Setting verstanden habe?
gab es tatsächlich ein ganz intensives Erlebnis. Wir sind ja unter uns, das hört ja sonst keiner, oder?
Kein Mensch hier, nein.
Also ich glaube, das Wichtigste als Führungskraft ist so ein Closed Loop, dass man eine Antenne hat, sich selber von außen sehen kann, einschätzen kann und weiß, wie man wirkt und sich so dann regulieren kann. Habe ich auch immer gedacht, dass das bei mir ganz, ganz gut funktioniert. Und wir hatten eine anspruchsvolle Situation nach Corona. Da hat man eine Mitarbeiterbefragung, die war, ja, da waren schon auch Feedbacks enthalten, die nicht nur positiv waren. Und dann habe ich mich entschieden, dass wir einen externen Trainer oder ein Trainerpaar, Profis, sehr schön, reinholen, um mit Mitarbeitenden in verschiedenen Gruppen und eben auch dem Leitungskreis mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen und wie arbeitet ihr zusammen und wo brodelt es vielleicht. Und ich war total überrascht. Wir haben so diese typischen Seilspielchen und Bombe irgendwo hintragen Spielchen gemacht. Ich habe es nicht kapiert. Ich habe das erste Spiel schon falsch gemacht. Die zwei Trainer haben geschmunzelt. Ich habe mir auch gedacht, warum schmunzeln die so? Und bei der Bombe habe ich dann gesagt, nee, Leute, hört's mal auf. Und das tun wir nach links und da geht's nach rechts. Na, lass du das mal liegen, das mache ich. Und kein Problem. Und wir haben das Ziel nicht erreicht. Also die Bombe ist explodiert. Und ich war schuld. Ja, und die anderen haben mich ernsthaft, also das Spiel hat derart funktioniert, die haben mich ernsthaft hilflos angeschaut. Hey Carsten, hättest du uns einfach mal gelassen? Ja, warum hast du hier jetzt dich so aufspielen müssen?
Musst du da reinfuschen.
Ja, lass doch mal. Und das hat echt für mich einen riesen Lernwert gehabt. Da habe ich bis heute wirkt es, nachgedacht. Hey, warum muss ich, warum habe ich Angst davor, dass jetzt die Technik, wie das Seil da vorne auf diesen Ball wirkt, nicht so ist, wie ich das wollte? Ja, vielleicht haben die anderen ja eine Idee, wo ich jetzt mal eben glaube, das funktioniert gar nicht, aber die funktioniert dann doch. Und wir haben es nachgespielt und da habe ich tatsächlich mich außen vor gehalten und es hat geklappt und ich habe eine Menge gelernt. Eigentlich habe ich diesen Workshop organisiert, damit der Leitungskreis auf Zack kommt und das Ding ist gekippt und ich bin auf Zack gekommen. Und was toll war im Nachhinein, wir haben immer wieder Feedbacks auch eingeholt. Ich habe mich verändert danach. Also ich habe mich permanent immer wieder gespiegelt, was ich dann aus Bequemlichkeit vorher nicht mehr gemacht habe. Ich habe mich hinterfragt und ich habe gemerkt bei Leitungskreis-Meetings, wie dominant ich tatsächlich auch war, was nicht gut ist, ja, da ersticke ich ja alles im Keim. Und ich denke, dass ich seitdem tatsächlich verändert bin, positiv verändert. Und es fühlt sich für mich natürlich auch entspannter an, wenn ich nicht permanent alle Kontrolle übernehmen muss, auch wenn das jetzt ein bisschen überzogen ist, aber je mehr man meint, kontrollieren zu müssen, desto anstrengender ist es natürlich auch. Und habe ich viel gelernt und seitdem muss ich sagen, waren noch mehrere andere Dinge, die zu einer Verbesserung der Kultur geführt haben. Eine deutlich andere Kultur bei uns am Lehrstuhl. Mhm. Viel, viel entspannter, viel lockerer. Ja.
Danke für das Beispiel. Und danke, dass du eine Lanze brichst für Berater, die mal mit einem Spielchen kommen in einen Workshop. Ihr erlebt es immer wieder, dass dann ja das Unternehmen sagen, jetzt bitte lass mich in Frieden mit jetzt machst du das Spiel, was soll denn das? Aber tatsächlich ist ja der Hintergrund, ich bringe dazu halt eine Gruppe von Menschen in der Situation, wo sie dann so agieren, wie sie halt wirklich agieren und sie eben über das, ich ja, gehe da wirklich in mich rein und konzentriere mich auf das Spiel, dann Charaktereigenschaften rauskommen, die wesentlich sind. Und auch ganz wichtig, ich habe jetzt verstanden, ich habe das nachbesprochen und man kann da wirklich was draus lernen. Also finde ich gut. Danke für das Beispiel. Lieber Carsten, wir kommen schon wieder zum Ende unseres Podcasts und wir haben mittlerweile ja immer die zwei gleichen Standardfragen am Schluss. Heute ist die große Ehre, bei mir meine Lieblingsfrage stellen zu dürfen nach dem Biggest Fail. Immer in der Hoffnung, und das haben wir im Vorgespräch schon kurz diskutiert, dass da auch wirklich eine konkrete und knackige Story kommt. Carsten, gibt es irgendwo eine Geschichte, wo du sagen würdest, das war wirklich, wirklich fail, das war ins Klo gegriffen?
Also aus den vielen Fails picke ich jetzt mal eine schöne raus. Ich habe es gerade schon angedeutet. Corona war schwierig. Corona war für alle, also nicht für uns jetzt speziell, für alle schwierig und hat den Fokus woanders hingelenkt. Und wir haben Homeoffice gehabt. Die Kultur vorher war sehr gut. Und ich habe nicht bemerkt, dass die Kultur abgekippt ist unter den Promovierenden. Wir haben eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Wir machen immer im wissenschaftlichen Bereich, im nicht wissenschaftlichen Bereich im Wechsel Befragungen. Und die sind immer ganz gut. Ja, das ist immer so ein Schulterklopfer. Da gibt es ein paar, Temperatur ist im Sommer zu hoch und wir hätten gerne höhenverstellbare Tische und so logisch verständliche Sachen. Und nach Corona war das ein richtige Watschen. Das war auf gut bayerisch-österreichisch richtige Watschen. Da waren Sachen enthalten, sinngemäß Stahl, Führungskompetenz null und das macht keinen Spaß. Und hier, und wissen die da oben überhaupt? Wir haben die Mitarbeitenden verloren. Die waren im Homeoffice. Wir haben eingestellt in der Corona-Zeit. Ja, die Projekte laufen weiter. Wir haben junge Mitarbeiter eingestellt, die dann nur tageweise in Enklaven unter sich waren. Da gab es Buschfunk, da gab es Buschfeuer. Und ich habe es nicht realisiert. Das war also ein ganz unangenehmes Erwachen, als ich, ja, ich weiß noch, wie ich das Ding aufgemacht habe, PDF-Befragung, schauen wir mal, was da drin steht. Und es war nicht gut, was drin stand. Also war große Baustelle. Habe ich daraus gelernt, das, was ich gerade beschrieben habe, auch war ja eine Folge im Prinzip auch davon, diese Reihe von Workshops mit Checkpoint war das in Oberaudorf, die diese Kultur auch wieder erzeugen und etablieren und manifestieren sollten. Ja.
Finde ich ganz beeindruckend, dass du als einen der Biggest Fails tatsächlich ein Kulturthema herbeizitierst. Also du hättest sicherlich viele Dinge nennen können aus deiner Karriere und offenbar ist das aber eins, was dir als besonders wichtig und wesentlich in Erinnerung geblieben ist und das halte ich schon für ganz essentiell.
Der Fail ist weniger, dass die Kultur abgekippt ist, ja, sondern dass ich es nicht gemerkt habe. Das ist mein persönlicher Fail gewesen. Ja,
ja, ich meine, das ist wahrscheinlich, also klar, Corona hat uns da das Leben nicht leichter gemacht, aber das ist ja auch immer so ein Thema, diese gefährliche GF-Bubble, die immer lauert, wie viel bekomme ich denn tatsächlich als Führungskraft noch mit, also in der Geschäftsführung, in der Institutsleitung, was dringt denn wirklich zu mir durch, bilde ich mir etwas ein und hat das Unternehmen schon längst einen anderen Weg eingeschlagen? Ja, ich glaube, diese Erkenntnis ist super wichtig. Wir sind eingestiegen in das Gespräch mit, ich habe versucht einzuordnen, welchen Stellenwert dein Institut in der, also für Maschinenbauer zumindest hat, also ob das da draußen Betriebswirte interessiert, weiß ich nicht, aber in unserer Maschinenbau-Bubble weiß jeder, wer die FZG ist und wir sind dann schnell zu deiner sehr beeindruckenden Karriere gekommen und ich bin mir sicher, du hattest mindestens genauso viele Erfolge, wie du jetzt an Fails gedacht hast und damit möchten wir auch gerne abschließen. Was ist für dich dein biggest Success? Worauf ist Professor Carsten Stahl enorm stolz, wenn er am Wochenende daheim sitzt und sagt, das habe ich richtig, richtig gut gemacht.
Also ich würde es fokussieren gerne auf wirklich einen Change Point, wo was passiert ist. Weil abends stolz nach Hause gehen ist einfach, wenn der Laden gut läuft, wenn die Projekte reinkommen und wir sie gut bearbeiten, Mitarbeiter da sind und so weiter. Aber was, nachdem ich jetzt auch gerade mich geoutet habe mit dem Fail, würde ich gerne da anknüpfen, wie es danach weitergegangen ist. Und das war echt gut. Also wir hatten ein Teambuilding einmal im Leitungskreis, wo ich mich selber verändert habe, wo ich auch Dinge gelernt habe, klarer zu sehen, ehrlicher mit mir selber zu sein. Das ist wahrscheinlich auch so, wenn man 15 Jahre den Job macht, dann irgendwann schleift man sich so ein bisschen ein. Das war so ein richtiger schöner Wake-up-Call. Und dann haben wir ein Teambuilding gemacht mit allen wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Wir haben ja knapp 50 Promovierende bei uns, sind weggefahren ins Allgäu und haben uns da mit Spielchen, ja, Peter mit Checkpoint hatte da schöne Spielchen für uns und Dinner Speech und so. Und auch Diskussionen und ein Näherkommen. Und auch das hatten wir ganz, ganz am Anfang mal. Wir sind hier gleich mit Du eingestiegen, was heute Stand der Technik ist, würde ich mal sagen, in den meisten Unternehmen, noch nicht in den meisten Universitäten. Wir haben das vorher auch mit den Moderatoren Dirk und Helke Schwarzer abgestimmt, dass ich das Du anbieten werde. Könnten wir jetzt sagen, ist keine große Sache. Ist aber schon eine große Sache. Weil eigentlich so ein Professor für die Mitarbeitenden eigentlich weit weg ist und natürlich gesiezt wird. Und ja, das habe ich 30 Jahre gemacht mit meinem Prof. Und das ist irgendwie selbstverständlich. Und das anzubieten war für mich ein gewisser Schritt. Ich habe mich da aber relativ schnell anfreunden können damit und für den Leitungskreis ein großer Schritt. Also ein Abteilungsleiter bei mir hat 94 angefangen, ist jetzt über 30 Jahre hier am Institut, hat immer alle gesitzt und jetzt zu sagen, jetzt tut sich, ist ein großer Schritt. Aber wir haben uns geeinigt, wir tun das mit eben auch den Spielchen und mit Annäherung und mit einer klaren Rollenverständnis. Ja, für was bin ich eigentlich da? Für was sind die Abteilungsleiter da? Was wird von den wissenschaftlichen Mitarbeitenden erwartet? Und das hat super eingeschlagen. Also das war ein toller Workshop und die Veränderung danach war echt irre. Also mir macht's jeden Tag mehr Spaß als vorher. Ja, das hat viel mit dem Du zu tun, aber vielmehr mit dem dahinterliegenden Vertrauen rauf und runter. Es hat sich null verändert von den natürlichen Grenzen, die es gibt, von der Autorität null. Da ist keinerlei Rückschritt oder Dammbruch, was ja hätte sein können, eingetreten. Und es macht einfach alles mehr Spaß. Es ist einfach vertrauensvoller. Und das muss ich sagen, bis jetzt, die 15 Jahre hier an der Uni, das war der größte Change, der positivste Change, den ich hatte.
Wunderbar.
Ich könnte natürlich viel, viel wissenschaftliche Sachen erzählen, aber die zählen ja hier nicht.
Nee, die zählen nicht und wir wollen ja über Leadership sprechen und da war sowohl Fail als auch Success waren fantastische Beispiele dafür, wie an und für sich vermeintlich kleine Themen einen sehr großen Impact haben können. Also vielen Dank für diese Beispiele. Und ja, vielen Dank für das Gespräch, Carsten. War wirklich super, super spannend. Für mich auch sehr viel gelernt. Ja.
Spaß gemacht. Wunderbar.
Ja, vielen Dank. Wir haben es einleitend gesagt, die Erwartungshaltung war riesig. Ich bin nicht enttäuscht worden. Ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
Dann freue ich mich nochmals. Vielen Dank für die Ehre. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es auch ankommt.
Alright. Danke. Ciao.
Vielen Dank. Bis bald.